Chile und Peru ein Kontinent, aber so gegensätzliche Bilder. Also große Impferfolge werden gerade in Chile gefeuert. Dagegen sieht Peru ein bisschen kritischer aus. Kannst du dir erklären, wieso diese beiden Länder so unterschiedlich mit der Krise umgehen, Thomas?
Ja, das erstmal hallo mit allen. Ich fange erstmal mit Peru an. Peru lebt seit 60 Jahren, schlittert von einer Krise in die andere. Von den letzten sechs Präsidenten sind fünf entweder im Gefängnis oder haben Gerichtsprozesse wegen Korruption. Das Land hat in den letzten 30 Jahren praktisch nicht in das Gesundheitssystem investiert und auch nicht in das Schulsystem. Es ist eines der Länder, die ganz, ganz hinten in der PISA-Studie stehen und die in der wirtschaftlichen Konstellation ganz ähnlich wie Afrika. Wir haben 77% der arbeitenden Bevölkerung sind im informellen Sektor, sind in kleinen Betrieben und mittleren Betrieben. Das heißt, sie haben keine, die leben von der Hand in den Mund. Jetzt hat die Peru letztes Jahr einen Lockdown gemacht. Der war sehr streng. Wir hatten das Militär, die Polizei, das war ein Versuch, das Land wirklich zu schließen. Es war nur noch die Supermärkte, die Märkte und die Apotheken und die Banken. Alles andere war zu. Und ist bis zum großen Teil bis heute. Also es gibt keine Kinos, die Restaurants dürfen nur 30% ihre Kapazität bedienen, etc. etc.
Und die Schulen?
Sind geschlossen. Seit März letzten Jahres.
Funktioniert das gut mit dem Online-Unterricht? Gibt es gute Alternativen, einfach was die Berufe angeht für die Schule? Okay.
Nee, es gab gar kein System. Das musste erst erfunden werden. Nur 36% der Familien hat Zugang zu Internet. Und 92% zu Handys, aber die haben nicht unbedingt Internet. Und wenn sie es haben, ist das sehr teuer. Aber auch die Internetabdeckung im Land ist also im Amazonasbecken oder im Gebirge auf 4000 Meter gibt es kein Internet. Diese ganze prekäre Situation hat dazu geführt, dass wir ungefähr 12% des BBI verloren haben. BBI, wie heißt das? Das Bruttosozialprodukt ist. Etwa 1 Million Arbeitsplätze nur in Lima verloren sind. Und der Tourismus, ein sehr wichtiger Teil von dem Einkommen in Peru, ist praktisch paralysiert, weil weiterhin ein großer Teil des Luftraums geschlossen ist. Aber es ist unmöglich, jemanden zu... Es gibt auch, die meisten Leute haben keine Bankverbindung, die haben keine... Es gibt sehr schwierig, jemanden, die Bonis, die Regierung jetzt ausgegeben hat, die an die Leute zu bringen.
Ne? Das ist, also ich höre raus, die Stimmung ist gerade sehr erschöpft, richtig? Wirkt es so, als würde es irgendwie besser werden können? Also gibt es irgendwelche Lichtblicke, Strategien?
Nicht Erschöpfung. Erschöpfung gibt es in der Mittelschicht, in den Leuten, die mit Computer arbeiten, aber der große Teil der Bevölkerung hat halt einen Faktor mehr zu kämpfen.
Ja, das ist ja bei gut, das ist natürlich auch schwierig, wenn in so einem Land dann auch noch ein Virus kommt. Das versteht man. Was ist aber das sozusagen die Leistung von Chile? Warum schaffen die es, die Bevölkerung in einem Tempo zu impfen, wo wir als Deutsche sagen, wow, Was ist da los? Wie kriegen die das hin?
Ja, in Chile, das ist relativ einfach zu verstehen, seit der Allende-Regierung, also etwa 50 Jahre, seit 50 Jahren, haben die Chilenen ein sehr gutes medizinisches Grundversorgungssystem aufgebaut und haben die Kapazität zu impfen. Im Moment 260.000 Leute am Tag. Das Geld, den Impfstoff zu kaufen, und die Regierung, die im Wesentlichen aus Managern, das sind Manager aus der Industrie, aus dem Privatsektor, haben Impfstoffe gekauft, bevor es die überhaupt zugelassen wurden. Das war eins der Länder, die am ersten gekauft haben und deshalb sehr bald auch den Impfstoff schon bekommen haben.
Ja, nur für die, die nicht so informiert sind. Also Chile ist nach Israel weltweit das Land, was am meisten Einwohner schon geimpft hat. Also noch vor den USA und vor Großbritannien.
Ja, aber das sollte man auch sehen. Chile hat auch sehr große Probleme, ganz ähnlich wie Deutschland. Chile hat den Lockdown sehr, sehr früh gelockert, sind massiv in Urlaub gefahren, Strandurlaub, und haben heute trotz der Impferfolge die höchsten Ansteckungsraten überhaupt, also für Chile.
Und wie ist es gerade? Also ich hatte online verschiedene Sachen gelesen, war mir nicht ganz sicher, weil ich den Akzent in Chile nicht spreche. Aber ich hatte gelesen, dass in Lima ab dem 15.03. Casinos öffnen konnten und ab dem 1.03. Restaurants. Es aber eine nächtliche Ausgangssperre war. Weißt du, wie die Lage ist? Stimmt das? Und wie sieht es mit den Schulen aus?
In Lima?
Chile.
In Chile. Schulen kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, die sind offen. Die Restaurants sind offen, aber sehr, und das ist ähnlich wie in Peru, das ist regional unterschiedlich. Also zum Beispiel Santiago hat gerade einen Lockdown über Ostern verhängt. Peru auch. Aber wir haben
Die Zahlen der aktuell Infizierten. Ist in Chile deutlich höher als in Peru, also ist in Chile knapp unter Brasilien. Das heißt, die impfen auch so schnell, weil die natürlich das als Chance sehen, um von diesen hohen Zahlen der Infizierten runterzukommen. Also die haben tatsächlich ein massives Problem.
Klar. Und das Lockdown ist eben, die richtet sich nach der Menge der Infizierten. Weil zum Beispiel in Peru haben wir im Moment 2000 Erkrankte, die auf dem Emergency Bed, also wie heißt das, Intensivstationen warten. Und die in den Gegenden, wo es keine Betten mehr gibt, ist der Lockdown sehr streng. In den Betten, wo das Gesundheitswesen einigermaßen funktioniert, ist es weniger streng.
Also es läuft jetzt nicht so gut, würde ich sagen, in Peru. In Chile ziemlich gut. Wie guckst du dann, weil du gerade in Peru bist, rüber nach Deutschland? Also was wird geschätzt an dem Umgang, den wir hier pflegen, den wir, glaube ich, nicht so sehr schätzen? Hast du das Gefühl, dass man sich da irgendwas abgucken kann? Also gibt es überhaupt Hoffnung für Peru, zum Beispiel von den Strategien, die es in Chile laufen oder in Deutschland?
Die Länder sind zu unterschiedlich. Also ein Impfstoff, der 70 Grad minus braucht, zwei Tage in einem Bötchen durch den Amazonas zu schippern, ist unmöglich.
Naja, was man aus dem Vergleich Chile-Peru lernen kann, das hat Hanne Birgit ja auch schon gesagt, der Zugang zu Impfstoffen ist das Entscheidende. Und wenn es ein Land wie Peru ist, das sowieso wirtschaftlich mächtige Probleme hat, dann hat es natürlich auch Probleme, an Impfstoffe zu kommen. Also von daher ist so ein Ländervergleich, auch immer eine Aussage darüber, wie es in der Lage ist, mit so einer Pandemie, mit so einem Virus klarzukommen.
Klar. Das, was vorhin schon gesagt wurde, was es braucht, sind globale Antworten. Aber nicht nur im Impfbereich, sondern im Umgang mit der Welt.
Ja, in dem Punkt fand ich es auch spannend von dir, also zum Punkt Zugang, Thomas, dass du meintest, ja, man muss ja auch gucken, wer in der Regierung sitzt und wie man da finanziell ausgestattet ist. Da hast du auf jeden Fall recht. Was ich spannend fand, wir haben ja eine Einführung zu diesem Talk mit unserem Touri2Talk gestern gemacht und hatten da ein Gespräch mit jemandem aus Israel und sie meinte, ja, da hat die Spitze aber auch wirklich jeden Tag angerufen den Nachrichten. Er hat jedes Mal angerufen, um heraus zu sagen, hey, wir wollen diesen Impfstoff. Und deswegen funktioniert das auch so gut. Danke dir, Thomas, für den Einblick und den Vergleich zwischen Chile und Peru. Von dort kommen wir jetzt zurück in etwas kältere Regionen, und zwar Richtung Deutschland, in unser Nachbarland. Wir blicken nämlich nach Österreich. Lou, du bist aus Österreich und kannst uns vielleicht erzählen, also Österreich hat ja eine ähnliche Situation wie wir. Die Inzidenzen steigen, aber trotzdem wird geöffnet. Wieso?
Ja, die Inzidenzen sind, was ich jetzt gerade nachgesehen habe, eigentlich in Österreich doppelt so hoch wie in Deutschland im Vergleich. Und trotzdem, naja, das ist halt auch vielleicht dadurch bedingt, dass Kurz halt schon ein relativer Populist ist, natürlich. Es gibt zwar den Grünen, den Anschober, den Gesundheitsminister, der natürlich auch sozusagen, ich schätze mal, dass in Österreich natürlich auch mal am Anfang der Covid-Pandemie ein ziemliches Trauma da stand. Da war ja dieses Ischgl, dieses Superspreader-Event in Ischgl. Das heißt, da hat Österreich einmal sozusagen gemerkt, was das eigentlich bedeutet, so eine Pandemie. Ja, da sind die, glaube ich, einerseits aufgewacht aus ihrem kleinen Dornröschenschlaf in Österreich. Das hat ja viele Gründe. Österreich schaut ja immer nach Deutschland. Was die machen, das will sozusagen Österreich ein bisschen besser machen. Das ist also ein altes Trauma. Und aus dieser Situation haben sie natürlich auch, genauso wie Deutschland ja auch, nur in Österreich viel kleiner, ein föderales System herrscht, natürlich auch komplett unterschiedliche Ansprechpartner, wo sie auch nicht genau wissen, wie sie damit umgehen. Also das ist ja auch so, wenn Kurz was sagt, dann heißt es noch lange nicht, dass es in ganz Österreich umgesetzt wird. Das ist ja in Deutschland auch so. Das hat vielleicht gute und aber auch sehr schlechte Seiten in so einer Pandemiezeit natürlich. Es gibt dann Einzelmaßnahmen, die ganz interessant sind. Und das mit dem Öffnen, das ist nicht so einfach, wie man das in Deutschland so vielleicht wahrnimmt. Die Restaurants haben ja zu natürlich. Und da wollen sie aber so Schanigärten, das ist also ein österreichisches Wort für Gastgarten, wollen sie so die Schanigärten aufmachen. Auch in Parks wollen sie so eigene Gebiete abstecken, wo man eben dann im Freien essen kann. Also in Österreich ist es ja zu Ostern vielleicht auch ein bisschen wärmer als in Deutschland. Das haben sie aber auch jetzt nicht gemacht. Also im Moment ist in Österreich zu Ostern geschlossen.
Wie sieht's aus? Wie wird sich das jetzt weiterentwickeln bei immer ansteigenden Inzidenzen? Gibt es da eine Strategie?
Soweit ich das jetzt gerade nachgelesen habe, nicht so wirklich.
Also ähnliche Situation. Aber immerhin wird bei euch nicht revidiert, was vorher gesagt wurde.
Nein, also Kurz hat sich nicht entschuldigt.
Aber wie ist die Stimmung denn und wie sieht es mit den Schulen aus? Also ist das ähnlich wie bei uns?
Mit den Schulen? Oder Entschuldigung, habe ich jetzt nicht verstanden.
Genau, erstmal mit der Stimmung und dann wollte ich fragen,
mit der Stimmung. Naja, ich glaube, dass in Österreich ist natürlich schon auch der Druck groß, gewisse Sachen offen zu halten, weil halt das Österreich ist ja keine Industrienation. Österreich ist eine Fremdenverkehrsnation, ne? Die leben vom Fremdenverkehr. Das ist natürlich dramatisch, das muss man auch sehen. Und Kurz ist eher so, ja, ich glaube, so populistisch unterwegs und versucht, die Schuld abzuwälzen auf die EU, dass da zu wenig Impfstoff kommt, das und so weiter und so fort. Man muss aber dazu sagen, ich habe ja auch natürlich so eine kleine Kenntnis von, also meine Mutter ist 92 und jetzt vor 2 Wochen hat sie die letzte Impfung bekommen, die zweite, ohne irgendwelche Nebenwirkungen, alles gut. Die Impfzentren sind soweit auch ganz gut organisiert in Österreich, also das funktioniert dann schon, nur es gibt halt zu wenig Impfstoff. Angeblich, weil Kurz zu wenig geordert hat und so weiter. Das wird mir auch so ein bisschen vertuscht. Also es gibt vor allem politisch noch ganz andere Probleme im Moment. Aber das andere Thema ist natürlich, das kann ich auch natürlich erzählen, dass ich einerseits meine beiden Töchter, die Jüngere macht gerade Abitur in Hamburg. Das ist natürlich wirklich schlimm, muss man auch sagen. Also die Schulsituation da ist natürlich verheerend, weil sie halt nur von zu Hause aus mit Zoom-Konferenzen lernt für das Abitur. Und das ist natürlich schon wirklich ein großer Unterschied. Und das ist in Österreich, meine Schwester ist Lehrerin, natürlich ähnlich. Also da würde ich sagen, da gibt es keinen großen Unterschied. Das ist für beide Länder hart. Und auch, sagen wir mal, schwer zu lösen, weil man kann die Schule nicht aufmachen und ein neues, moderneres System haben die Schulen ja nie etabliert. Also viele Lehrer sind halt auch meine Schwester auch mit dem Zoomen überfordert. Ne? Also meine Schwester hat halt bis vor kurzem noch ein einfaches Handy gehabt, wo man nur telefonieren konnte. Das muss man sich mal vorstellen. Also
die Situation bei euch ist ähnlich wie bei uns, nur dass vielleicht an der Spitze ein bisschen populistischer reagiert wird und vielleicht auch ein bisschen schneller geimpft. Aber ihr habt ähnlich wenig Impfstoff wie wir und in den Schulen läuft es auch nicht so gut.
Ja, also das ist das klassische Windschattenfahren, das die Österreicher da machen.
Ja, Windschattenfahren ist ein gutes Stichwort. Ich versuche mal so im Windschatten der Diskussion, ja, 2, 3 Fragen jetzt zu formulieren für unsere Runde hier oben, aber auch sozusagen für die Runde der Leute im Plenum. Also ihr könnt schon mal anfangen, euch zu melden.
Also ich habe vielleicht noch ein kurzes Thema vielleicht noch, das fällt mir an. Ja. Ich bin ja auch, also ich gelte ja als Pendler zwischen Deutschland und Österreich. Das habe ich am Anfang auch nicht so ganz begriffen, dass ich Pendler bin. Ich arbeite zwar in Deutschland und in Österreich und deswegen habe ich gedacht, ich fülle diese Formulare aus, mache das mit diesen Tests etc. und so weiter. Inzwischen sind die Tests in Österreich gut organisiert und gratis, muss man auch dazu sagen. Das ist ja der PCR-Test. Und über die Grenze zu fahren, habe ich ausprobiert mit Fliegen, Bahn und Auto. Also es geht und wenn man alle Tests etc. da hat, ist es eigentlich soweit ganz, ist es möglich. Sie haben nur in Wien etwas gemacht am Flughafen. Sie haben da, weil sie Arbeitsmangel hatten, das Militär eingesetzt. Arbeitskräftemangel, das Militär eingesetzt. Und die waren etwas hart zu den Passagieren. Die haben dann so versucht, ein bisschen so auf K&K Beamte zu machen. Also das war jetzt ein bisschen interessant, aber sonst geht's eigentlich. Also man kann reisen, wenn man alles erfüllt.
Mit so einem Wiener Dialekt kann man so krasse Geschichten immer sehr charmant einfach weiterleiten. Na, toll.
Also ich versuche mal aus dem bisherigen Diskussionsverlauf, den ich hochinteressant war, und ich danke allen, die aus allen Ecken, aus allen Kontinenten hier Content geliefert haben, wie man ja so schön sagt, mal jetzt 2, 3, 4 Fragen zu formulieren für die Diskussion unter uns und mit dem Plenum. Ihr könnt euch gerne melden. Also, ich fange zunächst mal persönlich an. Ich glaube, dass jeder von uns in sich eigentlich so etwas austrägt wie einen inneren Bürgerkrieg. Ich glaube, in jedem von uns tobt ja in Wahrheit eine Auseinandersetzung. Nämlich, das eine ist die Angst vor dem Virus und das andere ist natürlich die Sehnsucht nach dem, was sozusagen Menschen auszeichnet, nämlich Kommunikation, Nähe, Zuwendung. So, und wir diskutieren, glaube ich, in uns seit einem Jahr, was überwiegt denn im Moment und wofür bin ich denn? So Punkt 1 oder erste Frage. Zweite Frage ist was ja immer formuliert wird, gerade auch in Österreich vom Kanzler Kurz, aber hier in Deutschland ja auch, ist dieser Widerspruch zwischen Gesundheits- und Wirtschaftsinteressen. Also dass gesagt wird, ja, klar, wir müssen jetzt das Virus bekämpfen, aber wir müssen ja auch darauf achten, dass die Wirtschaft nicht kaputt geht. Und wenn man sich in der Welt mal umguckt und umhört, ist es eigentlich so, dass in den Ländern, die konsequent das Virus unter Kontrolle gebracht haben, wie zum Beispiel China, Neuseeland oder Japan, Taiwan etc., dass dort der Abschwung der Wirtschaftsleistung viel geringer ausfiel als in Ländern wie Brasilien, Mexiko, Großbritannien oder den USA. Also wie kriegt man eigentlich diese Diskussion so in den Griff, dass man einfach Fakten zur Kenntnis nimmt? Und dann drittens glaube ich, und das da fand ich die Berichte aus Asien sehr interessant, und in Deutschland hatten wir das im Frühjahr eigentlich auch, diese Komplizenschaft zwischen Regierenden und Regierten. Also dass die Regierten verstehen, in einer Pandemie erfordert, gerade in Demokratien, erfordert das eine Haltung, die eben informiert ist und die davon ausgeht, dass was wir hier brauchen zur Bekämpfung des Virus, kann nur funktionieren, wenn es ein Commitment gibt, eine Bereitschaft zwischen Regierten und Regierenden. Das ist eine gemeinsame Sache und wir müssen uns so verhalten, dass wir dieses Virus in den Griff bekommen. Und meine vierte Frage wäre, auch wieder sehr persönlich an euch, was muss eigentlich jetzt auf dieser Grundlage der Komplizenschaft zwischen Regierten und Regierenden in Deutschland passieren, damit diese taumelnde, fast ratlose Regierung, also ich hatte ganz am Anfang dieses Bild gebraucht von der Pilotin, die am Steuerknüppel des Flugzeugs ohnmächtig geworden ist. Was muss eigentlich in Deutschland passieren, damit wir von diesen verdammt hohen Zahlen runterkommen? Also das sind von mir aus vier Anregungen für die Diskussion. Vielleicht fangen wir hier oben an und dann holen wir jetzt mal Leute von unten hoch. Also wer möchte zu einem dieser vier Fragen was sagen?
Ich würde gerne noch mal final was sagen. Hier wird es ein bisschen später, aber ich konnte einfach nicht rausgehen, weil ich es so spannend fand,
ja, Sascha,
mal, alle eure Statements zu hören. Es ist wirklich faszinierend, wirklich all diese Perspektiven hier mitzunehmen. Du hast was ganz, ganz Wichtiges angesprochen. Eine konsequente Strategie innerhalb der Pandemie ist vor allen Dingen auch eine konsequente Strategie zur Auferhaltung der wirtschaftlichen Leistung eines Landes. Und ich glaube, das hat man einfach ganz, ganz stark verschlafen. Taiwan ist im letzten Jahr, ich glaube, zum ersten Mal nach 20 Jahren wieder stärker gewachsen als Mainland China. Wir lagen so bei 3,5%, wenn mich nicht alles täuscht. Im Januar hat man 50% mehr exportiert als im Januar 2020. Also es ist hier wirklich alles durch die Decke gegangen. Hat natürlich auch eine ganze Menge damit zu tun, dass jetzt ganz, ganz viele Menschen im Homeoffice waren, dass neue Laptops etc. pp. In die westlichen Länder geschickt werden musste. Aber man hat es natürlich geschafft, durch diese konsequenten Maßnahmen hier die Wirtschaft aufrechtzuerhalten und damit solche Erfolge feiern zu können. Das ist ja genau das, was ich so vermisst habe. Ich hatte vorhin das schon mal angesprochen. Dieses Wir-Gefühl, was wir in diesen ersten Wochen hatten, war etwas, was ich in dieser Form, und sorry, wenn das sehr, sehr platt daherkommt, und das kann man, glaube ich, auch als Nicht-Fußball-Fan nachvollziehen, das letzte Mal bei der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland erlebt. Ja? Also es war so eine ganz besondere Atmosphäre, die wir hatten. Und das tat gut. Und ich habe wirklich gedacht, dass uns das auch gesamtgesellschaftlich gut tut, auch für die Post-Corona-Zeit, dass wir so etwas mal zusammen durchmachen und wir uns gegenseitig Stütze geben und uns gegenseitig beweisen, dass wir das schaffen können als Gesellschaft.
Die Art und Weise, wie man diese Wellen, die ja mehr oder weniger zu Endloswellen jetzt werden, durchsurft, haben so viele Fragen aufgeworfen und so viel Ungerechtigkeit und Unsinnigkeit auch dargestellt. Ich möchte mal auch hier wieder ein ganz plattes Beispiel geben. Da muss man sich vorstellen, da müssen Friseure und Restaurants zumachen, die sich fundamentale Konzepte des Social Distancing überlegt haben etc. Und dann steht vielleicht der Friseurmeister oder die Friseurmeisterin vor ihrem geschlossenen Laden und dann fährt da ein Linienbus vorbei, da sitzen 80 Leute drin, die sind eng an eng gepackt. Und das sind ja Situationen, die tagtäglich geschehen sind. Und niemand scheint hier nur ansatzweise mal ein bundesweites Konzept zu entwickeln und sich hier Gedanken darüber zu machen, dass letztendlich du so eine Krise überhaupt nicht anders meistern kannst. Wir können nicht mehr so in diese Wellen nacheinander abreiten. Wir können nicht mehr die Augen davor verschließen, dass wir letztendlich die Impfung und die Order bezüglich der verschiedenen Impfdosen komplett verschlafen haben. Ich werde kontinuierlich von Freunden aus den USA, die in ihren 30ern sind, mit Bildern, ich würde schon fast sagen, bedrängt, wie sie gerade ihre Impfung abholen. Übrigens, vielleicht auch nochmal hier die Perspektive aus Taiwan. Hier gibt es so gut wie überhaupt keine Impfung. Die beiden inländischen Impfstoffe sind gerade kurz vor der offiziellen Zulassung. Das ist ein bisschen AstraZeneca, hier reingekommen. Taiwan ist ja auch nicht Teil der WHO. Also auch aus diesem Grund musste dieses Land wirklich sehr, sehr strikt hier verfahren. Last but not least noch eins, auch das ist ein paar Mal schon angesprochen worden, konsequente Quarantäne durchzuführen. Also wer hier reinkommt, muss 2 Wochen in die Quarantäne. Man kann auf eine Webseite gehen, da kann man sich die diversen Quarantänehotels heraussuchen. Und auch das ist ja keine Raketenwissenschaft. Und dann bleibt man da 2 Wochen drin. Und wenn man da rausgeht, hat man einfach ein Problem. Das ist hier vor 2 Monaten einem philippinischen Geschäftsmann passiert, der mal eben kurz $3.500 Strafe zahlen musste, weil er 8 Sekunden auf dem Gang war, weil er meinte, eine Rahmensuppe mit heißem Wasser begießen zu müssen. Also eine Konsequenz, die uns gefehlt hat, überhaupt einen fundamentalen Plan. Und wenn ich sehe, wie das weltweit offensichtlich, und ich glaube, wir haben ja wirklich, ja, es gab durchaus auch eine ganze Menge Negativbeispiele, aber es gab hier sensationelle Beispiele, die auch in Europa stattfinden. Und das sollte uns A, nicht nur Hoffnung geben, dass es verdammt gut funktioniert. Es sollte uns aber auch A, die Frage stellen, welche Konsequenzen das hat, was hier passiert ist und wer da last but not least für Verantwortung übernimmt.